Ja, guten Morgen. Das Thema hört sich ja vielleicht ganz interessant an für so einen Gottesdienst. Religion ist blöd, da bin ich doch lieber schlau, lieber selbstbestimmt, lieber, was könnte man sonst noch alles sein? Lieber jemand, der Bescheid weiß, statt irgendwas zu glauben, einfach so, weil es andere auch tun. Marx soll ja mal gesagt haben, Religion, das wäre im Prinzip das Opium des Volkes. Also vielleicht so nach dem Gedanken, damit betäuben die sich selber vor den Realitäten und drücken sich vor der Verantwortung. Lenin hat das dann umgedreht, es ist Opium für das Volk. Vielleicht hat er mehr so gedacht, wir können ihnen so ein bisschen Religion geben, dann hält das Ganze ein bisschen ruhig. Und wir können so machen, was wir so wollen. Mao Zedong hat angeblich gesagt, Religion ist Gift. Man kann sagen, hört sich alles relativ gleich an, ist wahrscheinlich in Nuancen immer ein bisschen unterschiedlich, will ich mich auch gar nicht vertiefen, da streiten sich wahrscheinlich auch die Gelehrten drüber. Aber irgendwie ist da so ein Gegenwind zu spüren. Ne? Wenn Religion Opium ist, wenn Religion Gift ist, würde ich als Normalbürger sagen, scheint ja eher was nicht so ganz Gutes zu sein. Ich sage mal mit meinen Worten, Religion ist Mist. So, damit sind die Sachen und ich reihe mich dann sozusagen die anderen ein. Nein, das stimmt nicht ganz. Aber deswegen ist Jesus nicht auf diese Erde gekommen, um eine Religion zu stiften. Jesus ist kein Religionsstifter. In Religionswissenschaften und Philosophien wird er sicherlich so bezeichnet. Dann ist Mohammed der Religionsstifter von den Moslems und so und dieser und jener und überall gibt es Stifter möglicherweise. Aber Jesus ist nicht gekommen, um eine Religion zu stiften. Wofür auch? Was soll das? Wenn Gott Mensch wird, der Allmächtige, der Schöpfer Himmels und der Erde, da muss er nicht irgendwann mal kommen und sagen, ich brauche mal hier eine Religion. Das wäre ja Quatsch. Weil Religion ist ja zumindest oberflächlich betrachtet auf das Erste eigentlich mal das, was Menschen machen, weil sie irgendwo tief drin wissen, es gibt was Höheres. Es gibt auf jeden Fall mehr, als ich beherrschen kann. Und dann gucken wir vielleicht auf Völker, auf Gruppen von früher, von heute, die irgendwo so ein bisschen scheinbar in unseren Augen ungebildet sind. Ja, meine Herren, wenn es blitzt und donnert, dann sprechen die Götter. Ne? Ja, wir wissen doch, das ist ganz klar, das ist eine elektrische Entladung. Das ist Schall, das ist Licht, lässt sich doch alles erklären. Das sind einfache Leute, die brauchen dann auch Religion. Naja, aber weil man erlebt, dass man so vielfältig ohnmächtig ist, denkt man sich, es muss was Höheres geben. Ne? Es muss jemand Höheres geben. Und ich glaube, Religion, das ist eigentlich das, was Menschen sich großartig ausdenken, wie sie die Götter, die hohen Mächte, den Gott, wen auch immer, besänftigen können, damit es funktioniert. Damit die Ernte wird, damit keine Katastrophen kommen und, und. Und ich behaupte mal, ohne das jetzt tatsächlich beweisen zu können, ich glaube, ganz viel von Religion ist dämonischen Ursprungs. Ich glaube noch mal gar nicht tiefst im Inneren, dass Menschen sich das alles selbst ausgedacht haben. Ich bin davon überzeugt, dass der Teufel da ganz mächtig mitgemischt hat. Weil Religion ist ein Machtinstrument. Religion ist etwas, was Angst hervorruft und mit dem man etwas steuern kann. Und es gibt ja viele, ich würde sie tatsächlich ganz fremd oder ganz frech so nennen, abartige Verhaltensweisen, die sozusagen unter dem Deckmantel der Religion, welcher auch immer, getan werden, weil sie getan werden müssen, damit es funktioniert. Aber das ist alles Mist. Religion beinhaltet in der Regel Pflichten. Religion, wie gesagt, hat oft was mit Angst zu tun. Denn vollkommen klar, wenn es was Mächtigeres gibt und ich die Spielregeln nicht einhalte, dann gibt es in der Regel was Schlimmes. Ne? Kriege ich einen auf den Deckel. Es beinhaltet in der Regel viele Rituale. Man muss ja bestimmte Sachen in der bestimmten Reihenfolge zur richtigen Zeit und tun. Und wie gesagt, es hat dann letztlich mit Macht zu tun, weil es ja immer Leute gibt, die das so an sich nehmen und sagen, ich verwalte das. Ich kann dir den Draht zu diesem höheren Wesen herstellen und ich weiß, wie es geht. Und so habt ihr das zu tun. Und wenn jemand etwas wissen möchte, eine Antwort haben will, dann muss er zu dem Priester, wie auch immer der bezeichnet wird, oder sowas Ähnlichem gehen. Ein Guru, ein Prophet, einer, der irgendwie diesen Draht nach oben hat. Und das ist dann ganz schnell eine Machtfrage. Ne? Weil da immer in der Regel auch Menschen dazwischen sind. Naja, und Menschen, einige auf jeden Fall, streben gern mal nach Macht. Ne? Und ich denke mal, so ein Leben nach oder mit der Religion, das ist so ein bisschen so, habe ich in der Schulzeit öfter mal so gehört, wenn die Lehrer gesagt haben, wisst ihr, ihr könnt in der Klassenarbeit, in der Klausur machen, was ihr wollt, aber lasst euch nicht erwischen. Das heißt, ich kann ja alles Mögliche tun. Schlimm wird es ja immer nur, wenn es jemand mitkriegt. Also ob ich betrüge oder so nicht, wenn du halt so doof bist zu betrügen, ja selber schuld, dann gibt es halt eine 6. Und wenn du schlau anstellst, ja gut, da hast du halt eine gute Note, weil der Betrug sich dann ja gerechnet hat. Er ist ja nicht als Betrug aufgeflogen. So einfach haben sich manche Lehrer das gemacht. Warum? Weil es sozusagen nur nach dem Anschein geht und nicht nach dem, was da drin ist. Klar wurde auch gesagt, ihr lernt ja nicht für die Schule, ihr lernt für euch und fürs Leben und so. Ja, sicher. Aber wen interessiert das, wenn man eine gute Klassenarbeit haben möchte, ne? Im Schwäbischen gibt es ja Maultaschen und die werden da landläufig Herrgottsbescheißerle genannt. Also das Bescheißen vom lieben Gott. Warum? Naja, scheinbar sollen das ja Mönche erfunden haben, wenn die unten im Keller in ihrer Klosterküche da waren und das Fleisch mit Spinat eingepackt und dann noch Teig oben drüber gemacht haben, bis es dann in den Essenssaal kam, wo Gott gucken konnte, hat er natürlich kein Fleisch mehr gesehen und so konnte man am Freitag auch Fleisch essen, ne? Wie schlau. Das ist Religion. Ich habe zwar Regeln und ich halte mich auch dran, also zumindest so, dass ich mich nicht erwischen lasse, ne? Cum-Ex-Geschäfte ist eine andere Geschichte aus der heutigen Zeit, ne? Ja, ist ja alles real und zack, 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 hin und her und schon ist der Staat beschissen um Milliarden. Weil es ja irgendeine Regel gab, wo man für bestimmte Sachen eine Rückzahlung beantragen konnte und so. Hauptsache, ich lasse mich nicht erwischen, ne? Und Andrea hat mir erzählt, sie hatte mal eine türkische Kollegin früher auf ihrem Arbeitsplatz und die hat gesagt, wenn alle nachts nichts gucken, dann auch trinken Alkohol. Ja, egal in welcher Religion, es zeigt ja auch ein bisschen was von deren Gottesverständnis. Gott ist total beschränkt. Der sieht im Dunkeln nichts, der sieht im Keller nichts, der sieht in der Klosterküche nichts, der kriegt das alles gar nicht mit. Ja, das ist Religion. Ich muss mich an die Spielregeln halten, sonst habe ich Ärger. Und deswegen mache ich das auch. Dann esse ich freitags auch keinen Fisch und nichts. Ich habe kein Fleisch, aber ich habe so Bock auf Fleisch, ne? Ja, wenn wir das schön einpacken, dann geht's natürlich. Und der im Norddeutschen verbreitete Pharisäer soll ja ähnlich gewesen sein, wobei es da vielleicht nur darum ging, den Pastor, der zu den Trauerveranstaltungen eingeladen war, ein bisschen zu befriedigen, dass man nicht gleich als Säufer da steht. Da wurde halt unter den Kaffee sozusagen der Rum so ein bisschen runtergeschüttet. Angeblich hält er sich auch ein bisschen unten drunter und oben der Kaffee drüber. Und nachdem die alle lustiger werden und der Pfarrer mal so nach links und rechts zur Kaffeetasse greift und nochmal einen Schluck nimmt und merkt, dann sagt er, ihr Pharisäer, ne? Tun, als ob sie Kaffee trinken, in Wirklichkeit saufen sie rum. Das ist Religion. Karneval. All so ein Kram. Ja, man muss ja, also einmal im Jahr muss man ja mal über die Stränge schlagen. Immer diese engen Regeln. Nee, aber einmal im Jahr, da darfst du dann alles, ne? Was ist das? Regeln, Angst und dann diese Lücke, wo man dann irgendwas darf. Aber das ist ganz anders, als dein Schöpfer sich vorgestellt hat. Dein Schöpfer, der hat Macht. Aber er ist Liebe. Kannst du das kurz anwerfen? Steht ja im 1. Johannes 4, Vers 8, dass Gott Liebe ist. Da ist es nicht, der hat Macht und er missbraucht sie. Nein, er hat die Macht, aber er ist in Person. In persona ist er Liebe. Und im Römer 5, Vers 8, da heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, also Jesus Christus, für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und Sünder, das bedeutet Leute, die am Ziel vorbeirennen, die den Plan Gottes nicht kennen, nicht kennen wollen oder auch nicht erfüllen können, weil sie, selbst wenn sie es wollen, die es einfach falsch machen. Das sind Sünder. Also sprich, wir Menschen. Und als das noch wirklich so war, da hat sich Gott schon entschieden, ich schaffe eine Situation, wo ich diese Schuld selber bezahle. Das ist also total anders. Klar kannst du sagen, ja, aber im Alten Testament, das waren kiloschwere Steine und da standen Regeln drauf, 10 Stück mindestens. Die 10 Gebote auf den Gesetzestafeln, die hat doch Gott auch gegeben. Das waren doch mal wieder Spielregeln. Und dann hat er noch so viele andere Regeln für das Volk Israel gegeben. Hunderte. Ja, sicher. Aber erstens, guckt euch mal die Zeiträume an, in denen das war. Davor gab es auch schon lange Menschheitsgeschichte mit Gott. Und Gott wollte, dass Menschen was kapieren, dass sie etwas verstehen. Und manchmal sind Sachen ja einfacher in festen Lehrsätzen zu packen, zack, 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 damit man versteht, was es bedeutet, weil schwammige Begriffe wie Liebe müssen ja auch irgendwie greifbar werden. Schon im Alten Testament gab es Leute, so von Henoch wird es beschrieben, er führte sein Leben mit Gott und Gott nahm ihn einfach so von der Erde weg. Das ist einer der wenigen, die nicht richtig gestorben sind. Die haben so einen super Übergang gehabt, wie ihn sich ja wahrscheinlich jeder von uns wünschen würde. Sterben ist irgendwie eine ganz blöde Geschichte. Das ging bei denen ganz fließend irgendwie rüber. Bei ganz, ganz wenigen Menschen war das so extrem. Aber dass es Gott um Beziehungen ging, dass es Gott um ein Lebensvorbild ging, das wird im Alten Testament schon dauernd gesagt. Aber Menschen haben sich dann oft nur auf diese Regeln festgehalten. Dann gab es die Leute, die probiert haben, das durchzusetzen, dass die anderen sie einhalten, ne? Und Paulus schreibt im Epheser 5, Vers 1, so ahmt nun nach Gott als seine geliebten Kinder. Nicht als, da ist der Allmächtige und hier ist der kleine Wurm. Faktisch würde ich sagen, sind wir das. Wir sind ja so klein im Gegensatz überhaupt zu dieser Materie in diesem All. Das ist ja irgendwo faszinierend, dass da Riesensterne und Planeten noch gibt, die unser, was wir so kennen, sprich unsere kleine Erde, Mond und Sonne da total überschreiten. Aber es ist ja vielleicht auch beängstigend und sagt eigentlich auch, hey, und da auf dieser Erde, die ja schon so einen gewissen Umfang hat, einer von diesen, oh, ich weiß es gar nicht mehr, sind wir bei 8 Milliarden oder sowas, Leuten, das bin ich. Was ist das schon? Im Verhältnis dazu nichts. Im Verhältnis zu unserem kleinen Sonnensystem auch nichts. Und wenn wir da weiter rüber gucken, noch weniger. Natürlich. Aber hier heißt es, als seine geliebten Kinder. Ne? Also wir sind von Gott wahrgenommen, geliebt. Nicht nur als irgendein Atom irgendwo in seinem System da. Das ist eine ganz andere Geschichte als Religion. So, bums, da habt ihr das Buch. Lest mal schön drin und probiert zu verstehen und gut ist. Nee, im Kern ist Gott jemand, der will Beziehung. Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir, sagt Jesus, und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Also ganz klares biologisches Wachstumsprinzip, was man so kennt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Dieses Prinzip, ich sag mal, letztlich kennen das auch Leute, die mit Landwirtschaft und Garten nichts zu tun haben ja irgendwie. Ne? Dass Sachen wachsen, sich entwickeln, dass sie bestäubt werden müssen, dass Frucht entsteht und. Damals kannten die das natürlich noch viel mehr. Und deswegen benutzt Jesus so ein Beispiel. Diese Lebensadern, das muss das eine ins andere und da fließt was durch, das ernährt sich gegenseitig und dann kommt da Frucht drauf. Ich weiß, dass das ein Stück auch etwas ist, was ich hin und wieder hier vorne ja wiederhole. Dieses Prinzip, dass Liebe da sehr entscheidend ist. Aber das macht ja nichts. Es gibt ja noch genügend andere Prediger auch. Und es ist auch eine ganz wichtige Sache. Es geht nämlich heute hier um diese Beziehung mit Gott, der eine Liebesbeziehung mit dir haben möchte und nicht um Ritus. Also egal, wie oft du hier erscheinst, in welche Kirche du gehst oder wie oft du betest oder wie oft du dies machst und jenes machst, das ist nicht der Kern der Sache. Ein Moslem muss, soweit ich das weiß, 5-mal am Tag beten. Ob er es macht oder nicht, weiß ich nicht. Ist auch jedem seine eigene Entscheidung. Ob es auch welche gibt, die 7-mal machen oder 10-mal, keine Ahnung. Bestimmt gibt es die. Aber 5-mal, das muss man halt dann auch schon mal schaffen. So. Und dann hat man eigentlich seine Pflicht erfüllt. Ne? Geht ein Christ jeden Sonntag in die Kirche? Naja, ich würde sagen, das kann auf jeden Fall nicht ganz falsch sein. Aber es ist nicht der Kern der Sache. Es geht um eine persönliche Zuwendung. Gott hat sich uns zugewandt, haben wir vorhin ganz am Anfang des Gottesdienstes ja auch schon gehört. Und er möchte gerne, dass wir uns ihm zuwenden. Das Handeln aus Liebe von Gott zu uns Menschen, ne, das können wir nicht ändern. Die Frage ist, machen wir damit irgendetwas? Ich bin eigentlich auf diese Thematik gekommen, als ich am Samstagmorgen in Lukas 10 etwas gelesen habe. Da steht ab Vers 25, da kam ein Gesetzeslehrer und wollte Jesus auf die Probe stellen. Und er fragte ihn: Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wenn man so ein bisschen im Neuen Testament gelesen hat und diese Formulierung liest, der kam, um auf die Probe zu stellen, dann kann man den Braten ja immer schon riechen. Ein Gesetzeslehrer, das waren ja durchaus die Intellektuellen von damals. Die haben viel studiert, viel gelesen, viel Lehre gehabt. Natürlich im Kern nicht um irgendwelche wissenschaftlichen Dinge, sondern das, was in der Tora steht. Und dieser Mann hier, der formuliert auch schlau. Und es ist interessant, dass er eigentlich den Kern genau trifft, den Nagel sozusagen auf den Kopf trifft. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Wenn man im Alten Testament liest, dann liest man da alles Mögliche, aber relativ wenig über ewiges Leben. Es gibt eine Menge Leute, die schreiben darüber: Ja, Herrgott, rette mich, weil wenn ich tot bin, was soll ich dir dann noch Gutes tun? So ungefähr. Das kommt öfter vor. Und es gibt wenige, die diesen Blick darüber hinaus haben und wo das so offenbart wird. Aber dieser Mann formuliert das schon mal so und er erkennt ihn auch, zumindest mit seinen Worten, als Lehrer an, als jemand, der in den religiösen Dingen da was zu sagen hat. Und Jesus antwortete ihm, Vers 26, was steht denn im Gesetz, was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, all deiner Kraft und mit all deinem Verstand. Steht ja in den 10 Geboten schon, ne? Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das steht so formuliert im Alten Testament gar nicht drin, zumindest nicht so knackig formuliert. Das steht in vielen praktischen Anweisungen eigentlich und das haben die herausgekocht sozusagen. Die haben das herausdestilliert und gesagt, das bedeutet doch eigentlich, dass wir unseren Nächsten auch lieben müssen. Den Sklaven, den und so. Und das ist scheinbar zu einer Lehraussage geworden. Er sagt, ja und, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagt Jesus. Handle so, dann wirst du leben. Auch nicht nur ewiges Leben haben, sondern wirst du leben. Dann wird das Leben da sein. So, damit war das ja eigentlich am Ende, ne? Was muss ich tun? Zack, Antwort, fertig. Ist ja auch kein Dummer. Ja, dann heißt es hier, aber dem Gesetzeslehrer war das zu einfach oder andere übersetzen, er wollte sich rechtfertigen. Ja, Schande, so eine einfache Antwort, das war mir jetzt zu billig. Ich muss den doch irgendwie am Wickel kriegen, diesen Jesus. Ja, aber wer ist denn mein Nächster? Wer ist mein Mitmensch? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte und ich denke mal, die kennen die meisten. Ein Mann, deswegen nur ganz schnell durchgelesen, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho herab. Jerusalem liegt auf 800 Meter Höhe, glaube ich. Das Jericho liegt da relativ weit unten, das ist also schon eine Strecke. Unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen, ließen ihn halbtot liegen. Da kam zufällig ein Priester desselben Wegs. Er sah den Mann liegen und ging vorbei. Genauso macht es ein Levit, also einer von diesen 12 Stämmen Israels, die per se sozusagen dazu verurteilt waren oder geehrt waren, die Sachen im Gottesdienst, im Tempel zu regeln, aus diesem Volk. Und als er an diese Stelle kam, er sah ihn liegen und ging vorbei. Schließlich kam ein Reisender aus Samaria. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn Mitleid. Dieser Samariter, der Mann aus Samaria, das war eine Volksgruppe oder eine Mischung aus Völkern, die ist Jahrhunderte vorher dahin gebracht worden, als Israel überfallen wurde, die Israelis weggeschleppt wurden und so weiter. Und da haben andere gesagt, hier pass mal auf, wir pflanzen andere Leute ins Land. Die waren also nichts Richtiges. Das waren keine ordentlichen Juden, keine nix, blöde Ausländer halt. Ne? So ist das sozusagen zu hören. Wenn es heißt, da kam jemand aus Samaria. Das waren Leute, die waren nicht geachtet bei den Juden. Die einen waren hochgeachtet, der Priester, der Levit, und dann geht es gleich in den Keller. Ne? Das ist das Beispiel, was Jesus erzählt. Es ergriff ihm Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein, verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Am nächsten Tag zog er seinen Geldbeutel heraus, gab dem Wirt 2 Silberstücke und sagte, pflege ihn, wenn du mehr brauchst, will ich es dir zahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, fragte Jesus, wer von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer antwortete, der ihm geholfen hat. Jesus erwiderte, dann geh und mach es ebenso. Hat halt nicht geklappt mit dem Ablenken von Jesus. Es war eine ganz einfache Sache und das war für alle sichtbar. Es ist so einfach. Liebe deinen Nächsten und liebe Gott. Und das hat Folgen. das hat Taten, da werden die Hände benutzt. Ne? Also in seinem Fall, der hat seinen Geldbeutel aufgemacht, der hat seine Zeit verdödelt, der hat da sein Herz reingebracht, also mit allem, was er hatte. Sozusagen, wie es am Anfang heißt, liebe Gott mit allem, was du hast, von ganzem Herzen, das überträgt er sogar auf seinen Mitmenschen. Oder vielleicht über den Umweg auch auf Gott, weil er dem Geschöpf Gottes hier etwas Gutes antut. Und Jesus sagt, mach das so und das ist schon mal der richtige Weg. Weil die Liebe zu Gott, wir dürfen das hier nicht reduzieren auf die Liebe zum Mitmenschen, sagen, ja gut, dann bin ich einfach jemand, der engagiert sich beim Roten Kreuz oder so etwas. Alles gut, aber das ist nicht der Kern der Sache. Aber der erste Schritt ist ja, liebe Gott vom ganzen Herzen, mit allem, was du hast. Auch mit deinem Geldbeutel im Zweifelsfalle. Mit deinem ganzen Gefühl, mit deiner ganzen Seele, mit allem, was du bist, sollst du ihn lieben. Ja, und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also drei Leute sozusagen. Ne? Gott, Mitmensch, mich. Die alle wollen geliebt werden. Dann läuft das. Dann sind wir in Gottes Spur. Liebe hat Taten. Ne? Und Liebe ist eine Beziehung zuerst. So eine Beziehungssache. Aber die ist ja praktisch luftlos und leer, wenn sie keine Taten hat. Ne? Jakobus ist ja so einer, der im Neuen Testament, so hinten im hinteren Teil steht es ja, die Sachen auch sehr deutlich macht. Ja, meine Herren, du kannst sagen, du glaubst und dies und das und so. Ja, aber wenn du deinen Mitmenschen da hängen lässt, was ist das dann? Nichts. Beweise du mir deinen Glauben aus deinen Taten. Das gehört einfach zusammen. Aber es fängt eben an, dass es eine Beziehungssache ist, nicht eine Tu-Sache. Ne? Nicht einfach nur machen, 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 machen. Was muss ich denn jetzt noch alles machen? Was muss ich noch machen? Nochmal. Sondern aus dieser Beziehungsgeschichte kommt dann die Tat, sozusagen aus dem Höheren, kommt dann das Einfache. Und das beweist wiederum, dass das andere vorhanden ist. Liebe hat Taten. Ne? Gott liebt dich ja auch. Und Gott hat was getan. Als wir noch Sünder waren, sandte er seinen Sohn, der dann verspottet, gekreuzigt wurde, getötet wurde, weil er uns liebt, weil er sagt, mit dieser Tat möchte ich deine Schuld dir wegnehmen. Und wir können sagen, wir machen jetzt auch gleich etwas, das ist ein Ritus, Abendmahl. Jesus hat gesagt, mach das so. Warum? Ihr sollt an mich denken, ihr sollt daran denken, was ich für euch getan habe. Und wer schon ein paar Jahre hier ist, weiß, dass wir das auf viele Art und Weise, Vorgehensweise schon getan haben. Und es gibt nicht eine Art, es richtig zu machen und eine falsch zu machen. Das doch falsch zu machen, gibt sicherlich eine schöne Art, in dem da keine Liebe drin ist. Aber es geht nicht darum, es ganz perfekt zu machen in diesem und jenem. Das muss dieses Geschirr sein, es muss dieses Brot sein, es muss dieser Ablauf sein, es muss das genau so sein, es muss dieses Lied sein und jenes. Und sonst ist das nicht, hat Jesus gar nicht gesagt. Noch nicht mal das Vaterunser ist so zu verstehen, dass wir das auswendig lernen müssten und immer rezitieren. Wenn ihr betet, sollt ihr so beten. Wenn ich das darauf reduziere, gibt es keine anderen Gebete. Und ich weiß, dass in der evangelischen Kirche gerne gesagt wird, in diesem Gebet ist alles drin. Ich halte das für ganz großen Quatsch. Weil Jesus hat auch von vielen anderen Gebeten gesprochen. Er hat selber eine Menge andere Art gebetet. Das ist so nicht gemeint. Es geht darum, was sind da für Aussagen drin, für Sachen, für Anbetung Gottes, für Erkennen meiner eigenen Schuld, die Geschichte zwischen ich muss meinen Mitmenschen auch vergeben, dann vergibt Gott mir auch und Gott zu ehren. Das gehört da alles rein. Es sind nicht genau exakt diese Worte. Und da kann ich alles reinpacken. Und wie oft habe ich gehört und gelesen von Leuten im Krieg, wenn ihnen wirklich der Arsch auf Grundeis ging, wie man so schön sagt, dann haben sie noch ein Vaterunser gebetet. Warum? Weil das einzige Gebet war, was sie kannten. Meine Herren, Gott hört ganz andere Sachen und der guckt ins Herz. Aber ich habe immer gedacht, es ist eine Schande, was man diesen Menschen beigebracht hat. Dass es nur diese Art von mit Gott reden gibt. Nee, es gibt viele andere Arten. Du kannst das beten, aber das ist nicht das Gebet schlechthin. Es ist nicht das, wo alles drin ist. Nee, du hast ganz andere Nöte vielleicht. Du möchtest Gott auf eine ganz andere Art und Weise ehren, danken oder Fürbitte tun für jemanden. Mach das. Also es geht nicht um diese Rede, es geht auch nicht genau exakt, wie wir das Abendmahl mit exakt welchem Stoff sozusagen wir tun. Aber wie du es richtig falsch machen kannst, ist es, wenn es total lieblos ist. Weil Jesus sagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Und wie sollen wir an ihn denken? Ja, ich meine, einer, der uns total viel Liebe gegeben hat, wäre schön, wenn wir das irgendwie auch liebevoll erwidern könnten. Liebe und respektvoll, da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Falsch machen kannst du es echt nur, wenn du es mit bösem Herzen machst. Weil es eine Beziehung ist. Es ist keine Religion. Bei einer Religion machst du es falsch, wenn du nicht das Richtige genau zur exakten Zeit mit dem Richtigen machst. Aber wenn es um Gott und dich geht, er liebt dich und er hat dir keine Religion geschenkt, sondern er hat Jesus geschenkt als ein Opfer für meine und für deine Schuld, die wir immer wieder auf uns laden. Und darum geht es im Kern. Und dann dürfen wir total viel Gutes tun. Keine Frage. Das wird auch normalerweise dann eigentlich passieren. Und dann wird es auch Sachen geben, wo man sagt, nee, das habe ich bisher falsch gemacht. Das war auch wirklich doof von mir. Ich will das ab jetzt ändern. Ja, keine Frage. Und mit aller Freiheit dann zu sagen, dann gehe ich so und so nirgendwo mehr in Gottesdienst hin, weil da sind eh Menschen und Menschen sind eh doof und die machen eh immer alles falsch und das geht mir nur auf den Senkel. Dann machst du auch schon wieder was falsch. Ja, aber wenn du dein Heil darin siehst, dass du irgendeine Kirche, Gemeinde fleißig besuchst und fleißig dein Tischgebet sprichst oder was weiß ich, das rettet dich nicht. Das bringt dir auch keine Beziehungspunkte bei Gott. Also da denkt er vielleicht auch, oh Mensch, du armer Kerl. Warum verstehst du das denn eigentlich nicht, dass ich dich liebe? Ich möchte eigentlich auch nur, es wird dir auch tausendmal besser gehen, wenn du dein Leben auf mich ausrichtest, wenn wir eine gute Beziehung haben. Hör doch auf mit dem ganzen Quatsch, den du da machst. Ich hoffe, das bringt dich ein Stück weiter. Und so wollen wir dann auch ins Abendmahl gehen und uns vor Augen halten, was er für uns getan hat. Nicht als Leistung, sondern als das, wo wir sagen müssen, Wahnsinn, was für eine Liebe.